herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Jesaja 49, Vers 1 beginnt es. Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln und ihr Völker in der Ferne. Schon vor Geburt hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen. Als ich noch im Mutterleib war, hat er meinen Namen genannt. Er hat mir Worte in den Mund gelegt, die durchdringen wie ein scharfes Schwert. Schützend hält er seine Hand über mir. Er hat mich zu einem spitzen Pfeil gemacht und mich griffbereit in seinen Köcher gesteckt. Er hat zu mir gesagt, Israel, du bist mein Bode, du bist mein Knecht, an dir will ich meine Herrlichkeit zeigen. Er spricht zu mir, du sollst nicht nur die 12 Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen, dafür alleine habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen, das wäre zu wenig. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt Rettung bringst, die von mir kommt. So spricht der Herr, der Erlöser, der heilige Gott Israels, zu dem, der überall verachtet ist, verabscheut von den Völkern und unterdrückt von den Herrschern dieser Welt. Könige und Fürsten werden erkennen, dass du in meinem Auftrag handelst. Voller Ehrfurcht erheben sie sich von ihren Thronen und werfen sich vor dir nieder, denn ich, der heilige Gott Israels, habe dich erwählt, ich stehe treu zu dir. Ich verspreche dir, ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Ich will dich vor Schaden bewahren und durch dich einen Bund mit meinem Volk schließen. Durch dich soll das Land Israel wieder aufgebaut werden. Du wirst die zerstörten Ländereien unter die Israeliten aufteilen. Und den Gefangenen zurufen, komm heraus aus euren dunklen Kerkern. Kommt ans Licht, ihr seid frei. Es wird ihnen gehen wie eine Schafherde, die an den Wegen und selbst auf kahlen Hügeln Nahrung findet. Sie leiden weder Durst noch Hunger. Hitze und Sonnenglut schadet ihnen nicht. Denn ich habe Erbarmen mit ihnen und führe sie zu sprudelnden Quellen. Auch die Berge dürfen für sie kein Hindernis sein. Ich ebne sie ein. Mein Volk soll auf gut gebauten Straßen heimkehren. Seht, von weit her strömen sie herbei, vom Norden kommen sie, vom Westen auch aus Ägypten. Himmel und Erde jubelt ihr Berge, brecht in Freudenschreie aus. Denn der Herr hat sein Volk getröstet. Voll Erbarmen nimmt er sich der leidenden Menschen an. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Deine zerstörten Mauern habe ich ständig vor Augen. Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann. Morgen für morgen weckt er mich und dann höre ich zu. Der Herr lehrt mich wie ein Lehrer seinen Schüler. Ja, Gott, der Herr hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Erschreckt nicht, ihr Menschen, die ihr an dem Herrn glaubt und auf die Worte seines Boden hört. Erschreckt nicht in dunklen Tagen. Verlasst euch auf den Herrn. Und wenn ihr nirgends einen Hoffnungsschimmer seht, dann hält er euch fest. Und nun will ich Jerusalem trösten. Noch liegt die Stadt in Trümmern, doch ich werde mich über sie erbarmen und das ganze Land wieder aufblühen lassen. Ich werde diese Wildnis in einen blühenden Garten verwandeln, schön und prächtig wie der Garten Eden. Freudenschreie und lauten Jubel wird man dort hören und Lieder, mit denen die Menschen mir danken. Ihr Israeliten, beachtet meine Worte, hört mir zu. Ich werde jetzt auch den anderen Völkern meine Gebote geben. Mein Recht soll unter ihnen aufleuchten wie ein helles Licht. Bald erfülle ich mein Versprechen, euch zu helfen. Die Rettung lässt nicht mehr lange auf sich warten. Mit starker Hand werde ich Gericht halten über die Völker. Die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten setzen ihre Hoffnung auf mich. Sie warten darauf, dass ich auch vor ihnen meine Macht erweise. So spricht der Herr, mein Bote wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen. Sprachlos werden die Könige dastehen. Gerade die sollen ihn sehen, denen er nicht angekündigt war und die noch nichts von ihm gehört haben, werden ihn begreifen. Doch wer glaubt in unsere Botschaft? Wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war er unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben und er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für seine Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Bote kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Darum gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihnen ihre Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen. Wem es möglich ist, der soll sich noch mal erheben zum Gebet. Ja, Jesus, hab Dank, dass du das gewesen bist, der in diese Welt kam, der als Knecht diese Welt kam, um die Sünde, die Strafe auf sich zu nehmen. Hab Dank, dass wir das auch in dieser Form auch lesen können und nachlesen können. Dass wir das auch erkennen können, dass du von jeher dafür bereitet wurdest und bestimmt wurdest von dem Vater, uns zu erretten. Ja, Herr, und hab Dank, dass wir das erkennen dürfen und dass wir das in unserem Leben auch umsetzen können. Und diese Liebe, die du für uns hattest, die lass uns weitergeben an unsere Mitmenschen. Mache du uns mutig und gib uns die Kraft dazu, dass wir das anderen weitersagen. Und das möchten wir auch tun in unserem Alltag, in unserer Umgebung und nicht nur Weihnachten feiern, weil es für uns etwas bedeutet, sondern dass wir diejenigen sind, die hinausgehen und das auch anderen Menschen sagen. Wir bitten dich jetzt, dass du uns segnest und dass du uns die Ohren und Herzen öffnest. Amen.
Mich hat es fasziniert, diesen Text so am Stück zu hören. Wenn man bedenkt, ich glaube, Jesaja hat 700, 750 vor Christus gelebt. Und wir lesen das in einer Deutlichkeit, wie Jesus gelebt hat, was er für uns getan hat. Und das finde ich einfach faszinierend. Jesaja hat Jesus angekündigt und es ist eingetroffen. Jesaja hat aber eben noch viel mehr angekündigt, nämlich, dass Jesus wiederkommen wird. Und wenn das eine sich so erfüllt hat, in so einer Deutlichkeit, in so einer Genauigkeit, dann gehe ich fest davon aus, dass das, was kommen wird, sich genauso erfüllen wird. Und das ist das, was mich auch immer wieder an den alttestamentlichen Prophetentexten fasziniert, weil die eben immer oder meistens auch diesen Blick noch weiter haben, den man dann eben auch in den Texten ja erleben, sehen muss. Und das ist das Faszinierende. Ich bete zu Beginn. Ja, Vater, das ist schon faszinierend, was wir da so in deinem Wort lesen können. Es ist faszinierend, was du durch die Menschen zu uns gesagt hast, dass wir das heute noch so nachlesen können. Gerade das Alte Testament, was wir ja heute noch immer vor uns liegen haben, in einer Genauigkeit, wie es kaum ein Buch gibt auf der Welt, kein so genau überliefertes Buch, es ist einfach super und faszinierend. Und das zeigt, dass du ein großer Gott bist und dass es dir wichtig ist, dass die Menschen von dir erfahren. Und das wollen wir dich bitten, dass du das heute auch durch die Predigt machst, dass wir von dir hören, dass wir von dir lehren und dass wir dich kennenlernen. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Advent. Advent heißt Ankunft. Und wir warten eben auf die Ankunft, von der Jesaja berichtet hat, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Wir leben in einer Zeit des Wartens. Deshalb heute das Thema Warten. Auf was warten wir denn alles? Wir haben schon ein bisschen was gehört. Wir warten natürlich jetzt in der Weihnachtszeit ganz besonders auf Weihnachten. Mit allem Schönen, was auch dazugehört. Das leckere Essen, was ich nicht verschmähe, was man mir auch ansieht. Toll, wenn es Geschenke gibt, wenn wir uns Freude machen können. Wir warten auf einen Weihnachtsbaum und schicken möglichst perfekt von oben nach unten oder unten nach oben. Es gibt Plätzchen, die uns das Warten versüßen. Oder in meiner Herkunftsfamilie, da gab es früher immer Linzertorte. Da hat meine Mutter immer massig gebacken. Und jetzt warte ich nämlich auch, weil meine Mutter hat gesagt, sie steckt das Ding in ein Paket und schickt es mir. Also irgendwann Montag, Dienstag werde ich auch meine Linzertorte bekommen. Auch da sind wir am Warten und vieles mehr. Wir warten. Aber warten wir eben tatsächlich nur darauf? Heute eine Predigt über das Warten für alle Wartenden. Warten, dass Menschen gesund werden. Oder vielleicht man selber wieder gesund wird. Warten darauf, dass das Single-Dasein vielleicht aufhört, man endlich den Mann oder die Frau fürs Leben findet. Oder dass man auch das Single-Dasein für sich akzeptieren kann. Die Kinder warten vielleicht auf die Zeugnisse oder auf gute Noten. Andere warten auf Versöhnung in einem Streit oder den Versöhnung nach dem Streit. Andere warten auf einen Arbeitsplatz, eine Arbeitsstelle oder ja, dass sie dort hin können. Warten, das Thema von heute. Worauf lohnt es sich zu warten? Warten, das kennen wir doch alle. Dazu mal ein bisschen Schleichwerbung. So, muss ich noch einschalten, dann geht es auch besser. Das war zu viel. So. Mal wieder Schleichwerbung oder Schleichwerbung für Aldi. Man ist in den letzten Zügen beim Einkaufen. Man sieht, an der Kasse ist nichts los, also noch schnell durch den Laden fetzen und die letzten Sachen einkaufen. Plötzlich hört man eine Durchsage: Liebe Kunden, wir schließen Kasse Nummer 2. Macht nichts, denkt man, ich muss ja nur noch schnell das Toilettenpapier holen und dann vor an die Kasse. Und für alle Aldi-Fans, das Toilettenpapier ist ganz hinten im Laden. Man geht also schnell hin, vorne wieder angekommen, hat sich mittlerweile schon wieder eine lange Schlange gebildet von Zahlungswilligen, die ihre Waren auf das Band legen wollen. Also nichts mit dem schnellen Durchmarsch durch Aldi. Übrigens, im europaweiten Durchschnitt warten die Deutschen an der Supermarktkasse 7 Minuten. In Portugal wird man in 3 Minuten abgefertigt. Und in Griechenland, da lässt man die Kunden 14 Minuten warten. Ich weiß jetzt nicht, ob das was zusammenhängt mit der Krise. Vielleicht verkaufen sie dann mehr oder nicht. Vielleicht auch nicht. Also warten im Laden, warten, das kennen wir doch alle. Vielleicht fühlt sich mancher auch so. Ich habe diese Grafik neulich entdeckt. Wartezeiten an der Kasse, kaum der Rede wert, ist die Schlange neben mir. Schlange, an der ich anstehe, eine lange, lange Zeit. Und unten heißt es Schlange neben mir, nachdem ich zu ihr gewechselt bin, mein halbes Leben. Also so fühlen wir uns zumindest manchmal, wenn wir warten. Oder wir kennen das doch alle. Man wacht morgens auf, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Fieber. Man fühlt sich einfach schlecht. Was macht man als ein normaler Arbeitnehmer? Man quält sich ans Telefon, man ruft beim Arzt an, seines Vertrauens, und bittet um einen Termin. Und dann sagt die freundliche Stimme am anderen Ende der Leitung, also ich muss Sie enttäuschen, heute haben wir keine festen Termine mehr, aber kommen Sie doch einfach dazu, wir schieben Sie dazwischen, aber, ich bin nicht der Einzige, der so einen Arzt hat, bringen Sie Zeit mit, genau. Und man sitzt kurze Zeit später in der Praxis, aus Minuten werden Stunden, und man wartet. Kennen wir doch alle. Oder eben auch warten in der Adventszeit. Wird oft durch Kalender irgendwie versüßt oder mit Geschenken ein bisschen freudiger gemacht, außer wenn man sich die Freude der täglichen Überraschung vorwegnimmt und den Adventskalender plündert. Also meine Kinder haben letztes Jahr haben sie geplündert. Dieses Jahr haben sie nur noch halb geplündert. Also sie werden besser. Das ist nicht schlecht. Warten auf Weihnachten mit einem Kalender, das kennen wir doch alle. Ich habe mal überlegt, wie lange wartet man denn so am Tag? Ich habe mal für mich persönlich geschätzt, vielleicht im Durchschnitt 20 Minuten. Ich glaube, das ist eher eine Schätzung, die vielleicht eher sogar weniger ist. Wenn ich so denke, wenn man dann mal am Bahnhof oder Bus steht, wenn zur Zeit, dann heißt es ja gleich immer schon 30 Minuten Verspätung oder so. Oder am Bus. Aber ich habe mal jetzt 20 Minuten geschätzt im täglichen Durchschnitt. Und wenn das so wäre, dann würden wir 7.300 Minuten im Jahr warten. Das entspricht 122 Stunden und schlussendlich 5 Tage. Und wenn man das mit einem Durchschnittsalter von 80 hochrechnet, dann warten wir insgesamt in unserem Leben 400 Tage. Das ist ein Jahr lang warten. Sogar mehr als ein Jahr. Ein Jahr unseres Lebens. Also warten, das ist gehört dazu. Warten, dass man endlich ins Bad darf. Noch habe ich 2 kleine Kinder, aber die Mädels werden größer. Dann sind 3 Mädels vor mir im Bad. Mal gucken, wie es dann aussieht. Warten eben auf den Bus. Warten, dass der Kaffee endlich durchläuft. Warten auf die Ehefrau, Kinder oder eben auf den Ehemann, wenn man weg will. Warten, bis endlich Windows hochgefahren ist. Warten auf den Abendfilm, der dann durch Werbung auch noch unterbrochen wird. Warten an der roten Ampel, warten auf die richtige Frau, warten auf das Altwerden. Warten, Bestandteil unseres Lebens. Warten ist etwas, das erleben wir. Und gewartet haben auch Hanna und Simeon. Und wir alle kennen ja diese Geschichte sehr gut. Und heute wollen wir den Blick auf Simeon legen. Ich lese uns zuerst einmal den Text oder ein paar Vorbemerkungen und aber nachher auch den Text mit Hoffnung für alle der Übersetzung. Nach 8 Tagen wurde das Kind beschnitten und erhielt den Namen Jesus, denn er den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hatte. Also Maria und Josef, die folgten Gott und machten das, was ihnen der Engel aufgetragen hat. Und sie folgten auch ihren Traditionen. Zum einen nannten sie ihren Sohn Jesus, so wie es Gott wollte, und zum anderen eben gingen sie den Traditionen nach. Da heißt es ja dann, als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz des Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es Gott zu weihen. Denn im Gesetz heißt es, jeder erste Sohn der Familie und jedes erstgeborene männliche Tier soll dem Herrn gehören. Gleichzeitig brachte sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria dar. Man musste 2 Turteltauben oder 2 andere Tauben opfern. Also 40 Tage nach der Geburt von Jesus wollten Maria und Josef dieses Reinigungsopfer darbringen, damit Maria wieder rein wird im gesellschaftlichen Sinn und auch wieder in die Gesellschaft hineinkommen darf, denn das durfte man als unreine Person nicht. Das mussten alle Frauen machen, die ein Kind bekommen haben. Die Unreinheit wurde dann vom Priester aufgehoben und sie konnten wieder in die Gemeinschaft, sie konnten wieder zu den Menschen. Und ein weiterer Grund, um nach Jerusalem zu kommen, war, dass die ihren Erstgeborenen, hier in dem Fall Jesus, Gott weihen wollten. Auch das schrieb das Gesetz vor. Und sie lebten in dieser Tradition. Und soweit die Vorbemerkungen. Maria und Josef machten sich also auf den Weg und erlebten eine riesengroße Bestätigung, dass sie mit dem, was sie bisher erlebt haben und was sie auch, wo sie den Weg gefolgt haben, dass sie da auf dem richtigen Weg sind. Sie erleben, dass Gott handelt und ihren eingeschlagenen Weg bestätigt. Und das führt mich zum ersten Gedanken. Warten im Vertrauen auf Gott. Und ich lese uns den Text von heute. Der Text für alle, die auch noch gerne mitlesen wollen. Er steht im Lukas 2, 21 und folgende. Ab Vers 25 lese ich jetzt. In Jerusalem wohnte ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen. Er hatte Ehrfurcht vor ihm, wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Simeon war erfüllt vom Heiligen Geist. Durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen, als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen. Simeon nahm es in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht leuchtet aller Völker und dein Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu auserwählt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen. An ihm wird sich entscheiden, ob man zu Fall kommt oder gerettet wird. Viele werden sich ihm widersetzen und so ihre geheimsten Gedanken offenlegen. Und der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Ich finde diesen Text, so bekannt er ist, auch sehr faszinierend. Wir haben es auch mit einem Mann zu tun, mit einem alten Mann, vielleicht auch einem gebrechlichen Mann, der wartet. Das ist seine Aufgabe, die hat er von dem Heiligen Geist übermittelt bekommen. Er ist der, der warten soll. Und auf was wartet er? Er wartet auf den Retter, auf den angekündigten Messias, so wie es aber eigentlich alle Israeliten machten. Wir haben die Texte im Jesaja gehört. Diese Texte, die kannten sie. Es gibt noch mehr. 4. Mose 28, 14. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und das Scheitel aller Söhne Seths. Hier ein Text, ein sehr kampfbetonter Text. Oder er wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme. Und ihm werden die Völker anhangen. 1. Mose 49, Vers 10. Oder ein Jesaja-Text 9, Vers 6. Auf dass deine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Oder wie wir es heute schon gehört haben, im Wochenspruch, wo das hieß ja, der Herr kommt gewaltig oder so ähnlich. Der Herr kommt gewaltig. Und diese Texte, die waren den Israeliten bekannt. Sie warteten auf den verheißenen König. auf den, der die damalige Weltordnung umkrempeln soll. Ein Mann, der kommt und der die Römer besiegen wird und der für das Volk Israel Frieden bringen wird. Der Messias, der soll königlich sein. Er soll mächtig sein. Sie erwarteten jemand, der Macht hat über Krankheit, der die Macht hat, Menschen wieder Mut und Trost zuzusprechen, der Menschen wieder so berührt, dass sie im Leben wieder fröhlich werden. Oder im Jesaja-Text, dass er das Land wieder einen wird. Aber war Jesus so einer? War er so? Und da lautet eigentlich die Antwort ja. Er war so. Aber eben nicht so, wie sich's die Menschen vorgestellt haben. Jesus erfüllte ganz viele Zusagen von dem, was wir gehört haben. Und es gibt Dinge, die noch ausstehen. Die wird er zu Ende bringen. Aber für einen frommen Israeliten, die Schriften sehr einseitig lasen, war kein Platz für die Vorstellung, dass der Messias, dass der, der kommt, als ein Kind im Stall auf die Welt kommt. Das war nicht im Denken drinne. Deshalb warteten sie, bis heute teilweise natürlich. Doch von einem Menschen wissen wir, von einem Israeliten, dass der eben auf den Messias wartete. Der Mann mit Namen Simeon. Der Mann war nicht mehr so lange, vermutlich hat der nicht mehr so lange zu leben gehabt. Und dennoch vertraute er darauf, dass er den Retter sehen wird, weil Gott seine Zusagen immer erfüllt. Aber wie ist das bei uns, wenn wir warten? Eben warten in unseren Problemen, warten auf Weihnachten oder die Wiederkunft von Jesus, warten auf den richtigen Job oder die Frau und was wir so alles gehört haben. Vertrauen wir so wie Simeon oder bekommen wir eine Torschusspanik in unserem Warten? Wie warten wir? Über Simeon heißt es, dass er ein Mann war, der nach dem Willen Gottes lebte. Er war gottesfürchtig und fromm. Ein Mann also, der eine Beziehung zu unserem lebendigen Gott hatte. Eine Beziehung, dass es dann auch über ihn heißt, er wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt für uns als Rückschluss, wenn wir also am Warten sind, dann ist das Wichtigste, dass wir eben nicht die Macher sind, sondern das Erste im Warten ist, dass wir unsere Beziehung zu Gott aufrechterhalten und hören auf das, was Gott will. Denn dieser Heilige Geist, der Simeon erfüllt hat, ist auch der Geist Gottes, der uns erfüllen möchte. Und aus dieser Beziehung heraus dürfen wir handeln. Und es gibt mehrere Arten zu warten. Es gibt Menschen, die lehnen sich zurück und sagen, Gott wird es schon machen, oder wie so heißt, den Herr gibt es der Sein im Schlaf, die etwas zurückhaltend sind. Sie bleiben passiv und am Ende fehlt ihnen das Öl, um mit dem Bild der törichten Jungfrauen zu sprechen. Ein passives Warten, ein Warten, wie es Gott sich nicht wünscht. Demgegenüber steht das aktive Warten. Vielleicht entspricht das manchmal der Torschusspanik. Sämtliche Optionen werden sondiert, geprüft, man findet keine Ruhe, man wägt die Vorteile ab und die Nachteile und man macht sich tierisch verrückt und klammert den Wichtigsten aus in dem Ganzen, nämlich Jesus. Ich kenne dieses Gefühl, wenn so viel auf einem lastet und so viel man zu denken hat, ist man ganz schnell dabei, Dinge zu planen und vergisst darüber hinaus Jesus. Man fragt sich, was ist jetzt dran? Was sind unsere Möglichkeiten? Was sind meine Gaben, meine Fähigkeiten? Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Wann geschieht das oder jenes? Und dann handelt man, nimmt oft die erstbeste Möglichkeit. Aber letztlich ist das auch nicht das, was die Jungfrauen, die klugen Jungfrauen gemacht haben. Wichtig ist, dass in unserem aktiven Warten wir ein Warten mit Gott und auf Gott mit einbezieht. Irgendwann in diesem Prozess wird es wichtig, ruhig zu werden, ihm die Sachen hinzulegen und dann darauf zu vertrauen, dass er die Schritte ebnet. Dieses aktive Warten, das gleicht den klugen Jungfrauen. Sie wägen ab und kommen zum Entschluss, ja, es ist besser, dass wir jetzt für Nachschub sorgen. Und dann gehen sie die nächsten Schritte. Und im Vertrauen auf Gott, dass der Bräutigam nicht gerade dann kommt, wenn die Nachschub holen. Simeon wartet auch, lebt in dieser Abhängigkeit zu Gott. Er lebt auch in diesem Vertrauen zu Gott und wird dann im richtigen Moment vom Geist Gottes in den Tempel geführt. Ja, eine Beziehung zu Gott drückt sich dadurch aus, dass Gott oft ganz konkret in unserem Menschen, in unserem Leben hineinspricht. Simeon erwartet im Vertrauen auf Gottes Zusage, dass er den Retter der Welt mit eigenen Augen sehen wird. Und durch das Sprechen des Heiligen Geistes weiß er, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und dieses Sprechen gilt eben nicht den geistlichen Riesen oder Kreisen oder den frommen Israeliten. Nein, dieses Sprechen des Heiligen Geistes, das dürfen auch wir erleben, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, wenn wir diese Beziehung lebendig gestalten, eben aktiv warten und aktiv in der Gemeinschaft, wenn wir sein Wort lesen, aktiv in einem tiefen Vertrauen, auf das Jesus auch seine Verheißungen für uns wahrmacht, wenn wir mit ihm sprechen und wenn wir Großes von ihm erwarten. Und dann kann es passieren, dass eben der Heilige Geist ganz konkret spricht, dass er Türen öffnet, manchmal auch Türen schließt und uns letztlich so im Warten unterstützt. Warten, das war der erste Punkt. Warten im Vertrauen auf Gott und warten auf den richtigen Zeitpunkt. Simeon, der wartet. Und plötzlich bekommt er eben den Auftrag, in den Tempel zu gehen. Vom Heiligen Geist geführt, macht er sich auf den Weg, um beim Tempelbesuch seine Gebetserhörung zu erkennen, benötigt aber Simeon auch dort den Heiligen Geist. Eltern, Kinder, Babys, das war nichts Ungewöhnliches, denn die Reinheitsvorschriften galten ja allen Juden und nicht nur Maria. Vermutlich war richtig viel los im Tempel. Und die Menschen wollten ja diese Speiseopfer bringen, wie es angekündigt war. Wie das angekündigt war, das können wir nachlesen in 3. Mose 12, 6 und 7. Da heißt es, wenn die Zeit vorüber ist, ganz gleich, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen hat, soll sie dem Priester ein einjähriges Lamm als Brandopfer und eine Turteltaube oder andere Taube als Sündopfer zum Eingang des heiligen Zeltes bringen. Der Priester bringt ihre Opfer mir, dem Herrn, dar, damit die Unreinheit der Blutung von ihr genommen wird und sie wieder rein ist. Das war das, was die Juden, die Israeliten machten. Es war also alles in Ordnung. Es hatte seine richtige Ordnung und vielleicht war tatsächlich viel los im Tempel. Wie soll also Simeon jetzt das richtige Kind ausfindig machen? Entgegen aller Bilder, die wir kennen, hat Jesus keinen Heiligenschein, an dem er ihn hätte erkennen können. Und wenn Simeon mit menschlicher Vernunft an diese Sache rangegangen wäre, dann hätte er vielleicht gedacht, wenn er Jesus sieht, das Kind auf dem Arm der armen Frau da, ist er ein Bettelkind und nicht ein Königskind. Aber aus der Beziehung zu Gott heraus erkennt er in Jesus den Messias, den, auf den die Israeliten so sehnsüchtig warteten, den, auf dem die ganze Hoffnung des Volkes und schlussendlich auch unsere Hoffnung liegt, dem, an dem sich die komplette Weltgeschichte dann auch orientiert. Ja, der Heilige Geist, der hat es Simeon ganz deutlich gezeigt. Und Simeon erkennt in Jesus den Retter. Der große Wunsch von Simeon, dass er den Retter sehen wird, der ist erfüllt worden. Gott, er hat sein Wort gehalten. Und er schenkt Simeon den Trost, den er suchte und den er brauchte. Simeon, er hat den richtigen Zeitpunkt durch Gottes Geist erkannt. Simeon hat das richtige Kind erkannt. Und Gottes Geist ist letztlich der, der aus dieser Geschichte eine geistreiche Geschichte macht. Und auch wir dürfen im Vertrauen auf Gottes Geist warten. Warten auf Jesus, aber auch warten in unseren Schwierigkeiten, Nöten und Problemen. Er wird zum richtigen Zeitpunkt uns die richtigen Antworten geben und wird uns beschenken mit offenen oder Türen, die geschlossen sind. Und dennoch darf unser Gebet auch in solchen Problemen sein, dass Jesus nicht immer zum letzten Zeitpunkt reagiert. Manchmal hat man ja den Eindruck, wenn man mit Gott unterwegs ist in Problemen, dass ja so beim letzten Zeitpunkt er dann irgendwie handelt. Und manchmal ist es auch nötig, weil ich merke, dass dann lernen wir auch das Vertrauen, wenn sich kurz vor Ende noch nichts abzeichnet. Und dann kommt es. Aber wir dürfen auch beten, dass er den Zeitpunkt früher bestimmt. Wir sollen warten im Vertrauen auf Gott und wir wollen warten auf den richtigen Zeitpunkt. Und der dritte Gedanke, darauf lohnt es sich zu warten. Kurzer und noch wichtiger Gedanke. Simeon, der wartete auf den Retter Israels, auf den Retter der Welt. Und das ist nicht nur eine schöne Geschichte, sondern Jesus kam in diese Welt, um die gestörten Beziehungen zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. So wie wir es im Jesaja gehört haben. Die Menschen, die sehnten sich und sehnen sich nach Frieden. Aber wirklichen Frieden im Herzen bringt nur Jesus. Jesus, der auf dieser Welt war und der wiederkommen wird. Simeon erwartete sein ganzes Leben auf diesen Retter. Und ich möchte uns Mut machen, nicht zu warten bis ans Ende unseres Lebens, sondern dass wir unser Leben auf ihn ausrichten, dass wir unser Leben auf den Retter hin ausrichten. Gott kennt deine Wünsche, er kennt deine Sehnsüchte und bietet dir an, dass du in Beziehung mit ihm treten kannst. Heute hast du die Möglichkeit, das Kind in der Krippe zu sehen und zu erkennen, dass dieses Kind nicht was Kleines, Süßes und Niedliches ist, sondern eben tatsächlich der Retter. Die Eintrittskarte in diesem Wartesaal, was wir vorhin gehört haben, in den Himmel, zu Jesus Christus, zu Gott hin. Und wenn du ihn als diesen erkennst, dann hat dein Weg wirkliches Leben, dann hat dein Warten ein Ende. Und dann bekommen wir diesen Heiligen Geist, von dem hier die Rede ist. Und wenn Jesus dein Trost ist im Leben und Sterben, dann hast du das erreicht, was wichtig ist. Zusammenleben mit Gott, bei Gott, mit Jesus und das ewig. Und darauf lohnt es sich zu warten. Darauf lohnt es sich zu warten, auf die Ewigkeit bei ihm. Und diese Ewigkeit beginnt ja auch schon jetzt, in unserem Alltag, in unserem Leben. Und das können wir schon jetzt ergreifen. Und dann heißt es zum Schluss, nachdem Josef und Maria alle Vorschriften des Gesetzes erfüllt hatten, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Das Kind wuchs heran, erfüllt mit göttlicher Weisheit und Gottes Segen ruhte auf ihm. Das Kind erfüllt mit göttlicher Weisheit erfüllt unsere Sehnsucht. Worauf lohnt es sich zu warten? Darüber haben wir nachgedacht. Denkt auch darüber nach. Gott ist letztlich nämlich der, der auch auf uns wartet. Er wartet auf dich, auf mich, auf dass wir die Eintrittskarte lösen, indem wir mit Jesus eine Beziehung eingehen, indem wir mit Jesus anfangen zu leben. Amen. Möchte noch mit uns beten. Und Vater, diese Geschichte, die begeistert mich, wenn ich diese Geschichte lese und auch darüber predige. Du hast uns so viel Gutes getan durch dein Wort. In deinem Wort können wir so viel Gutes nachlesen. Und es tut gut, das zu hören. Und wir wollen Menschen sein und werden, die warten. Warten nicht nur auf die Oberflächlichkeit oder die Dinge an Weihnachten, die zwar durchaus schön sind und auf die wir uns auch freuen dürfen, aber letztlich ist das Wichtigste Warten, das Warten, dass du, Jesus, dass du wiederkommen wirst. Wir feiern Weihnachten nicht nur in Erinnerung daran, dass du gekommen bist, sondern auch, dass du kommen wirst. Und dafür will ich dir von ganzem Herzen Danke sagen. Und so wie du durch dein erstes Kommen schon bewiesen hast, dass die Schriften sich erfüllt haben und dass die Schriften wahr sind, so wirst du auch wiederkommen. Und Das soll nicht eine Botschaft sein, himmlischer Vater, die wir an Weihnachten hören und abhaken. Sondern ich möchte dich bitten, dass diese Botschaft in unser Herz hineindringt. Dass diese Botschaft uns erfüllt und dass daraus eine Weihnachtsfreude entsteht, ja, wie es in dem Lied heißt, die wirklich keiner auspusten kann. Jesus, ich danke dir dafür. Und wir sind in dieser Adventszeit und wir wollen dich bitten, dass wir die Zeit noch ganz bewusst erleben. Du siehst aber auch die vielen Dinge auf der Welt, die momentan uns beschäftigen. Du siehst die Kriege, du siehst das, wo scheinbar Wahlen gefälscht wurden. Du siehst das Leid, den Elend in den Ländern, die so Zahlungsprobleme haben, aber auch in unserem Land. Und du siehst auch jetzt noch die Menschen, die in Amerika trauern, weil ein Mensch ja andere wahllos erschossen hat. Der Amoklauf in Amerika. Du siehst, was für Leid das auslöst und was uns auch immer wieder sprachlos macht. Wir wollen dich da bitten, dass du gerade jetzt auch bei den Menschen bist, die am Trauern sind, dass du ihnen nahe bist und dass sie nicht die Schuld bei dir suchen. Wir wollen dich auch bitten für die Menschen, die bei uns am Trauern sind, dass du ihnen immer wieder auch die Lücken füllst, die andere hinterlassen haben. Dass du der bist, der den Trost spendet, den wir brauchen. Es gibt so viele Dinge, himmlischer Vater, für die wir bitten dürfen und so viele Bitten, die wir gar nicht aussprechen können. Und deshalb wollen wir sie hineinlegen in das Gebet, was du uns gelehrt hast. Ich lade uns dazu ein, aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.